Digitale Kolonialisierung, Herstellerabhängigkeiten und Datenrisiken. Was Unternehmen jetzt tun können, um ihre digitale Souveränität zu stärken.
Lizenzlage. Der Podcast rund um die Themen Lizenzen verstehen, beschaffen und managen. Weil auch Softwarelizenzen ihre Bühne brauchen.
Herzlich willkommen in der Lizenzlage. Ich bin Holger Hoheisel. Europa wird zunehmend als digitale Kolonie bezeichnet. Das beschreibt recht plastisch die ökonomische, technologische und datenbezogene Abhängigkeit Europas von den USA und zunehmend auch von China. Der Befund, dass Europa reguliert und andere davon profitieren, führt immer stärker zu politischen Forderungen nach mehr digitaler Souveränität von Europas. Was das Ganze jetzt bedeutet für Einkaufsorganisationen und für Lizenzmanagementorganisationen von Unternehmen, das bespreche ich heute mit Dirk Brenneis. Dirk ist Principal Consultant bei CCP. Herzlich willkommen, Dirk.
Hallo, Holger.
Dirk, steigen wir doch mal ganz, ich sag jetzt mal, niederschwellig in das Thema ein. Was ist denn eigentlich genau digitale Souveränität? Ich glaube, da hat jeder so ein bisschen eine andere Vorstellung von diesem Begriff.
Genau, du hast ja eingangs gesagt, politische Themen und so weiter. Aber digitale Souveränität bedeutet halt nicht nur politische Themen, ja, dass wir da große Softwarehäuser in den USA haben oder sonst wo auch mehr für eine Organisation, nämlich die Abhängigkeit, die digitale Abhängigkeit bewusst zu steuern, statt ihr einfach ausgeliefert zu sein. Das als Fähigkeit eines Unternehmens, dass man halt nicht man nur von der Microsoft abhängig ist oder von einer SAP oder welchem großen Konzern auch immer.
Ja, das ist ganz spannend, dass du das beschreibst. Das ist jetzt vorwiegend ja die technologische Abhängigkeit. Wir haben natürlich auch gut die ökonomische Abhängigkeit kann man damit auch ein Stück weit steuern. Was oftmals nicht mit betrachtet wird, ist die datenbezogene Abhängigkeit, dass ja viele Daten irgendwo auf Hyperscalern, irgendwo auf der Cloud liegen, vielleicht auch verschlüsselt sind. Und Unternehmen glauben, dadurch, dass die verschlüsselt sind, können natürlich Dritte nicht drauf zugreifen. Aber es gab ja in der Vergangenheit vereinzelt Fälle, wo dann Staaten gesagt haben, so, wir sperren jetzt mal den Zugriff für Personen oder für Unternehmen zu diesen Daten. Und dann hat man natürlich ein gewaltiges Problem.
Ja, jetzt setzt du bei dem Thema gerade voraus, dass der Kunde weiß oder das Unternehmen weiß, dass es irgendwo Daten verschlüsselt speichert. Aber es gibt halt auch Situationen heutzutage, die ganzen KI-Plattformen, wo kein Mensch weiß, wo sie wirklich laufen. Also man kann es natürlich irgendwo schauen, aber so wie Grammarly AI oder irgendwelche anderen .AI-Plattformen, wo End-User hingehen, Mitarbeiter von großen Unternehmen und Grammatik prüfen lassen oder irgendwas anderes, Ideen bauen lassen von einer KI, wo die mit freien Accounts drauf zugreifen und im Zweifel Daten von Unternehmen hochladen und das Unternehmen das selber gar nicht unter Kontrolle hat. Und das ist Teil der digitalen Souveränität, das Thema unter Kontrolle zu bringen, weil gerade wenn man dann die freie Lizenzierung sieht, sich die Lizenzbestimmung oder auch die Nutzungsbestimmung dieser Plattform anschaut, dann besagt diese Plattform im Zweifelsfall, wenn es eine freie Version ist, wir dürfen deine Daten, die du uns hier hochlädst, die dürfen wir einfach frei nutzen. Die dürfen wir nutzen, um unsere KI zu verbessern. Wir dürfen die Daten analysieren, die du hochlädst. Wir dürfen analysieren, was du da tust. Und das ist genau auch ein super Beispiel für digitale Souveränität, zu wissen, was man da tut im Internet.
Ja, und da kommen wir schon der Frage auch näher, wenn man jetzt mal das Ziel betrachtet, dass ein Unternehmen diese hohe ökonomische, die hohe technologische und die hohe datenbezogene Abhängigkeit von einzelnen Unternehmen reduzieren möchte, sind wir ja sehr schnell dann schon auch bei den Unternehmen selbst. Und auch bei den Einkaufsorganisationen und Lizenzmanagementorganisationen. So, was haben diese Organisationen, den Unternehmen denn für Möglichkeiten? Was haben die mit dem Thema denn zu tun?
Ja, ja, die haben relativ viel damit zu tun, weil es halt im Prinzip früher war es das Ziel als Einkäufer, ich möchte möglichst beste Kondition, einen großen Rahmenvertrag, so viele Funktionen wie möglich über einen Vertrag abgebildet haben. Als Lizenzmanager bzw. Software Asset Manager möchte ich compliant sein, ich möchte einfache Metriken haben, es soll einfach managebar sein. Heutzutage ist es so, dass ich einfach eine so große Bandbreite an Funktionalitäten von den Herstellern bekomme, dass ich Gefahr laufe, in eine Abhängigkeit zu kommen, die ich nicht mehr steuern kann, in eine digitale Abhängigkeit. Und da ist genau der Punkt, dass man im Software Asset Management oder auch, und auch im Einkauf darüber nachdenken muss, ob ich jetzt den besten Rahmenvertrag brauche oder ob ich auch eine Diversität brauche in meiner IT, in den Nutzung von bestimmten Produkten, um die Abhängigkeit zu reduzieren bzw. die Transparenz auch zu haben.
Das ist das entscheidende Stichwort, Transparenz. Denn nur wenn man diese Transparenz hat, kann man natürlich bewusste Entscheidungen darauf treffen. Hier jetzt eine Übersicht mal zu erstellen oder eine Übersicht zu bekommen, wie abhängig bin ich denn überhaupt von einzelnen Herstellern, wäre ja ein erster Schritt in diese Wahrnehmung, wie gehe ich denn mit dieser Abhängigkeit um?
Genau, das Thema Transparenz in der IT ist im Prinzip schon seit Jahrzehnten wichtig. Gewinnt halt immer mehr an Wichtigkeit, weil die Themen immer komplexer werden und auch das Thema digitale Souveränität damit reinspielt. Früher haben wir Transparenz gebraucht, aus dem Software Asset Management gesehen, um compliant zu sein. Compliant im Sinne des Herstellers. Heute bei digitaler Souveränität brauchen wir Transparenz, um zu wissen, wie wir etwas steuern können, wie wir Datenflüsse steuern können, wie wir Prozesse steuern können und wie wir die Abhängigkeiten steuern können, wenn wir jetzt Prozesse in bestimmten Systemen aufbauen. Und da ist es halt wichtig, diese Transparenz zu haben. Das haben ganz viele Unternehmen nicht. Die wissen nicht, wenn sie jetzt 2.000, 3.000 Softwareprodukte im Einsatz haben, welches Tool kann was, wo habe ich Überschneidung und wo habe ich Abhängigkeiten in den Prozessen, weil ganz viele Unternehmen einfach Software kaufen oder kaufen lassen von Mitarbeitern, die einsetzen und dann die Abhängigkeit gar nicht klar ist. Und da spielt das Thema Transparenz eine ganz große Rolle, sowohl für Software Asset Management als auch für den Einkauf, aber auch für IT Security, für Legal Abteilung und so weiter.
In der Finanzbranche ist dieses Thema gar nicht so neu. Wir machen ja seit Jahren für verschiedene Kreditinstitute regelmäßig Risikobewertungen zu der eingesetzten Software. Wie businesskritisch ist diese Software? Wie hoch sind die Abhängigkeiten? Was sind mögliche Maßnahmen, um diese Abhängigkeiten zu reduzieren? Das sind ja regulatorische Vorgaben, die die Kreditinstitute oder die gesamte Finanzindustrie machen muss. Kann denn davon auch die Industrie außerhalb dieses regulierten Bereichs lernen? Ist das denn ein mögliches Vorgehen, um hier eine gewisse Struktur in die Analyse reinzubekommen?
Auf jeden Fall. An sich müsste man von den am stärksten regulierten Bereichen auf der Welt lernen, als, ich sag mal, normales kommerzielles Unternehmen, und die als Vorbild nehmen. Weil das ja die striktesten Kontrollen sind. Ich sag mal so, Kraftwerksbetreiber oder kritische Infrastruktur, all die Themen, die wirklich unter höchster Aufsicht sind. Davon kann man lernen. Man muss nicht alles umsetzen davon, aber man kann davon sehr viel lernen, weil das der Weg ist, oder da wird der Weg aufgezeigt, was das Ziel sein sollte, wo man hinkommen sollte. Nämlich zu Kontrolle, Transparenz und dennoch dynamisch den Betrieb aufrechterhalten. Ja, weil das darf man nicht vergessen. Man muss gucken, wann stört Regulatorik den Betrieb. Ja, da muss man halt das Mittelmaß finden.
Ja, und die Frage ist jetzt, wie verändert das denn so ein bisschen auch den Alltag von Einkauf, von Lizenzmanagement? Weil wenn man jetzt so diese Transparenz betrachtet, wenn man eine Risikoanalyse betrachtet, ist das ja nicht nur die Bewertung der Software selbst, sondern man muss ja auch mit betrachten, was ist denn die Bereitstellungsform dieser Software? Also ich habe einen großen Unterschied, ist das noch eine On-Premise-Software, die ich mal gekauft habe, Oder um das andere Extrem zu nehmen, ist das ein Abonnement, was irgendwo in einem Hyperscaler läuft, wo ich gar nicht weiß, wo das Ganze läuft. Muss das denn zukünftig viel stärker bei der Bewertung von Software auch in den Freigabeprozessen zum Beispiel mit berücksichtigt werden?
Auf jeden Fall. Das ist das, was im Moment den Freigabeprozess von neuer Software in Unternehmen viel, viel komplexer macht. Früher hat der Einkauf drauf geschaut, hat die Rahmenbedingungen angeguckt, ob das vom Einkauf her passt, Management aus Compliance-Sicht. Dann hat die Fachabteilung noch drauf geguckt, Security hat geguckt, wird immer gepatcht, wirklich auf hoher Ebene, wenn man es jetzt mal aus heutiger Sicht betrachtet. Aus heutiger Sicht muss ich viel tiefer reingehen. Ich muss tatsächlich gucken, wo gehen die Daten hin? In welchem Land liegen die Daten? Welche Prozesse sind betroffen? Welche Businessprozesse? Wie kritisch sind die Businessprozesse? All solche Themen spielen heute eine Rolle. Und das macht natürlich den Aufwand viel höher, neue Software ins Unternehmen zu bringen. Das wiederum führt aber dazu, dass Mitarbeiter erfinderisch werden, wie sie neue Software ins Unternehmen reinbekommen. Da dreht es dann wieder Richtung Transparenz. Ich muss Überwachungsmechanismen entwickeln, um genau das zu verhindern, nämlich diese Dinge, die von der Seite reinkommen, die ich eigentlich gar nicht haben will. Ja? Und das erhöht die Gesamtkomplexität von Software Asset Management und im Prinzip vom gesamten Software Lifecycle.
Ja, und das war jetzt die Sicht mit dem oder unter dem Schlagwort digitale Souveränität. Wir hatten in einer anderen Folge der Lizenzlage ja auch über Einführung von Produkten mit KI-Bezug gesprochen, wo wir dann im Freigabeprozess den Use Case mit berücksichtigen müssen. Das heißt, der Aufwand wird ja immer größer. Die Frage ist, wie können das Unternehmen überhaupt bewältigen, wo ja an allen Ecken und Enden Ressourcen fehlen? Ist das ein realistisches Szenario, das ganze Thema unter Kontrolle zu bekommen?
Das Wichtige ist halt, dass man einen Ansatz wählt, der konsequent ist, der auch Lücken schließt und der die Unternehmen befähigt, schnelle Entscheidungen zu treffen. Ich war jetzt letztens gerade bei einem Kunden bei einer Krankenkasse. Die haben ganz klare Regularien. Wenn neue Software ins Unternehmen kommen soll, dann gibt es ein 8-seitiges Dokument, was erstmal ausgefüllt werden muss, nur zum Thema Datenschutz. Und damit wird im Prinzip das meiste abgewürgt, was denn vielleicht gewünscht wird. Einfach um zu zeigen, liebe Mitarbeiter, neue Software einzuführen ist tatsächlich komplex. Ja, und es hat Herausforderungen und es hat Implikationen. Und versucht mit dem, was wir euch zur Verfügung stellen, klarzukommen. Ja, das ist quasi der eine Weg. Der andere Weg, wenn man jetzt mal guckt, wie heute gerade auch SaaS-Portale funktionieren. Das Internet ist im Prinzip eine erweiterte Client-Umgebung. Jeder Mitarbeiter, der Zugriff aufs Internet hat, wo das Internet nicht reguliert ist, kann alle möglichen KI-Plattformen nutzen, ohne dass es reguliert ist. Das heißt, ich muss einen Weg finden, das zu regulieren. Und da muss man sich halt einen konsequenten Weg überlegen und das Ganze ausphasen. Das ist ein langer Weg. Das dauert locker 2 bis 3 Jahre, bis man es wirklich konsequent umgesetzt hat. Und dann hat man es aber unter Kontrolle. Und da hat man auch die Transparenz. Dann kann man wirklich sagen, ich weiß, welche Prozesse wie laufen. Dann kann ich auch dahin kommen zu dieser Wunschvorstellung, ein User geht in einen Softwarekatalog und ich brauche die Funktion XY learn. Und dann gibt das System ihm vor, hier, das sind die 3 Produkte, die kannst du nutzen, um diese Funktion zu erfüllen. Und nicht mehr dieses, ich gehe ins Internet, google nach Rechtschreibprüfung für meine Mails, lade mir am besten noch ein Plugin runter und lade damit im Hintergrund alle Mails hoch von meinem Unternehmen, also die ich in meiner Mailbox habe. Das sind Dinge, die wir verhindern müssen und wo wir eine Governance schaffen müssen, damit das funktioniert. Aber das ist ein weiter Weg, aber es funktioniert.
Das klingt nachvollziehbar, laufe ich aber bei diesem Ansatz nicht in das Risiko rein, dass ich das erkaufe durch Verluste an Produktivitätssteigerungen, weil neue Software ja schon auch oft Produktivität steigert, schon auch oft Kreativität ermöglicht. Kann das nicht sein, dass ich das dann mittelfristig bezahle durch schlechtere, ich sage jetzt mal, wirtschaftliche Performance im Unternehmen?
Das habe ich noch nicht so erlebt, ehrlich gesagt. Weil der Punkt ist, aktuell haben die meisten Unternehmen ja eine Softwareplattform, die sehr breit ist. Das heißt, die Mitarbeiter haben Software, die sie brauchen zum täglichen Arbeiten und um kreativ und produktiv zu sein. Und das, was neu kommt, ist ja auch viel Funktionalität übernommen von anderen, nehmen wir mal Microsoft, die immer mehr in ihre E-Pläne, M-Pläne reinschieben an Funktionalität. Das sind Funktionen, die am Markt schon verfügbar sind, die Microsoft aber einfach mit in ihre Plattform übernimmt und dann das Portfolio quasi nur verbreitert, um die Abhängigkeit zu erhöhen. Ja? Und das ist genau der Punkt. Da sind wir wieder bei digitaler Souveränität und die Prozesse, dass man da halt schaut, was brauche ich tatsächlich für den täglichen Betrieb? Brauche ich 10 verschiedene Screenshot-Tools? Brauche ich 10 verschiedene PDF-Reader? Dass ich Spezialsoftware brauche, Steuerungssoftware für Maschinen und sowas, das ist ja völlig unstrittig. Und das soll ja auch funktionieren, der Prozess. Der soll ja auch mit einer gewissen Geschwindigkeit funktionieren. Das heißt, an sich ein Aufhalten durch diesen Prozess, durch diese Governance, durch diese Konsequenz sehe ich eher nicht, sondern eher die Steuerung von Risiken, von zukünftigen Risiken, die Datenabfluss betreffen, die Abhängigkeiten betreffen, die werden reduziert durch diese Governance.
Governance, und dann führt das zu einem kontrollierten Portfolio-Management, dass ich dann genau weiß, welche Funktionalitäten habe ich denn schon im Unternehmen und welche muss ich denn jetzt nicht zusätzlich nochmal mit reinnehmen, weil die sowieso schon verfügbar sind.
Genau.
Hallo, an dieser Stelle machen wir einen kurzen Break für ein paar Hintergrundinformationen zu unserem Podcast. Wir lieben Lizenzen. Das klingt komisch, ist aber so. Und wenn es dir genauso geht, würden wir uns freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, teilst und likest. Wenn dich ein Thema besonders interessiert, über das wir sprechen sollen, oder wenn du Fragen oder nützliche Informationen hast, schreib es gerne in die Kommentare oder direkt an lizenzlage@ccpsoft.de. Wir freuen uns auf den Austausch. Deine CCP Software GmbH.
Ist es denn realistisch, parallel, wenn man jetzt neue Software beschafft, parallel auch mal auf den europäischen Markt zu gucken, ob es dort nennenswerte Alternativen gibt? Oder sagst du, ist der Markt noch nicht reif genug, dass nach wie vor einfach die besten Funktionalitäten aus den USA, teilweise auch aus China kommen?
Ja, also den europäischen Markt zu scannen macht immer Sinn. Ja. Auch Open Source macht Sinn, da reinzuschauen. Aber Open Source hat auch seine Herausforderungen, was Regulatorik angeht und Transparenz angeht. Das befreit einen nicht davon. Aber natürlich haben wir solche Plattformen wie ServiceNow, die gerade in Enterprise-Umgebungen sehr beliebt sind, genauso wie Microsoft natürlich. Und wenn ich dann Microsoft, SAP, ServiceNow und Oracle im Einsatz habe, dann habe ich mit 4 Herstellern wahrscheinlich so 80%, 85% des IT-Bedarfs gedeckt, was Tools angeht. Dann kommen natürlich noch Spezialsoftware und so weiter. Da wird es aber schwierig, eine Microsoft zum Beispiel wieder abzulösen. Ja? Weil das halt alles so gut integriert ist in das Microsoft-Ökosystem. Und da sehe ich eigentlich die größere Herausforderung. Da hätte man vor 10, 15 Jahren Entscheidungen treffen müssen, dass man Microsoft nur bis zu einem gewissen Grad implementiert und gewisse Prozesse gar nicht erst rübergibt. Aber da war nicht absehbar, glaube ich, dass das so in diese Richtung geht, in diese extreme Richtung. Das ist schon schwierig, da wirklich Alternativen zu finden. Aber die Unternehmen sind tatsächlich da kreativ, was ich so sehe, dass da wirklich nach Alternativen geguckt wird. Auch LibreOffice ist immer wieder ein Thema, wo Unternehmen drüber nachdenken. Aber es ist schwierig. Tatsächlich.
Ja, es gibt ja im Moment die Initiative im Public Sector mit dem Open Desk Projekt, wo aus verschiedensten Open Source Komponenten ein Office Paket nachgebaut wurde und jetzt auch schon in einzelnen Behörden eingesetzt wird. Man hat halt da immer das Wartungsthema und man hat auch immer das Schnittstellenthema. Das ist so ein bisschen die Krux dabei. Es funktioniert, aber man läuft natürlich ein Stück weit Gefahr, doch ordentlich Produktivitätseinbußen zu kriegen.
Ja, das wird am Anfang so sein, aber man muss halt eine kritische Masse überschreiten an Nutzern und an Unternehmen, Behörden und so weiter. Und dann lohnt es sich. Ja, dann wird es Supportorganisationen geben, die sich da entwickeln, die da drauf gehen. Das ist halt der Punkt. Ich meine, nicht umsonst war es früher so, Ende der 90er, Anfang der 2000er, dass man in Privathaushalten Microsoft quasi illegal, aber ungeprüft nutzen konnte. Das war halt Teil der Strategie. ich brauche eine kritische Masse an Nutzern, um dann mein Produkt auch in Unternehmen vermarkten zu können. Also so sehe ich das zumindest im Nachgang, dass das Teil der Vermarktungsstrategie war.
Ja, ist ja nach wie vor so. Ich hatte letztens ein intensives Gespräch zu dem Thema mit einem Wissenschaftler geführt. Und der sagte auch, die sind natürlich sehr clever durch diese sehr, sehr günstigen Lizenzen für Studierende gewöhnt man natürlich sehr schnell die Leute an die Nutzung einer Software und die wollen das natürlich dann auch später im Berufsleben weiter nutzen. Und seine politische Forderung war, warum bringt ihr nicht OpenDes einfach sehr günstig in die Hochschulen rein, dass sich die Leute daran gewöhnen? Ist das so ein Weg, was du damit meinst?
Ja, das wäre definitiv auch ein Weg. Also während meines Studiums hatte ich auch Zugriff auf diese MSDNAA-Lizenzen. Für sehr, sehr wenig Geld. Da durfte ich ja im Prinzip alles nutzen, das gesamte Microsoft-Portfolio. Und so trainiert man natürlich den Nachwuchs direkt auf Microsoft. Oracle-Datenbanken durften wir auch nutzen, die Academic-Version damals. Also das ist schon ein Teil des Marketings. Ich muss die Leute dran gewöhnen und ich sehe es bei meinen Kindern jetzt. Ist in Schleswig-Holstein. Die lernen leider auch mit Microsoft, weil die Lehrer nichts anderes können. Ja, das ist das Problem, aber da fängt es halt an. Ja? Das heißt, die Kinder, also meine Kinder werden jetzt schon auf Microsoft trainiert, obwohl ich sie viel lieber in Open-Source-Varianten drin hätte.
Wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen in die Unternehmenswelt, wenn man sich um das Thema digitale Souveränität oder das Thema digitale Abhängigkeit von Dritten nicht kümmert, welche Risiken gehen Unternehmen ein?
Na, die Risiken spüren die Unternehmen heute schon, nämlich Vertragsverlängerungen, wo sie am Fliegenfänger hängen und einfach das akzeptieren müssen, was ihnen vorgelegt wird. Ja, das heißt, der Anbieter kommt hin und sagt, hier ist die Verlängerung, 1:1 Verlängerung, du bekommst keinen Discount mehr. Oder du nutzt natürlich das nächsthöhere Paket für ein paar Millionen Euro mehr. Dann bekommst du von uns natürlich 30% Discount. Ja, jetzt mal vereinfacht gesprochen. Aber das ist genau die Gefahr. Jetzt mal auf kommerzieller Ebene. Dann gibt es natürlich auch noch die Datenebene, wo ich mich in die Abhängigkeit begebe, dass ich nicht weiß, wo die Daten sind. Ja, da habe ich Datenabfluss gerade in kritischen Unternehmen. Das, was ich schon gesagt habe, dieses Beispiel mit Grammarly AI, wo ich ein Plugin laden kann, wo unkontrolliert Mails irgendwo hingehen. Da habe ich ein Datenschutzthema. Dann der nächste Anbieter Anaconda, der vermisst seine Nutzer sehr intensiv. Der kriegt ganz viele Nutzungsdaten. Da hätte der Betriebsrat Interesse daran, dass das nicht passiert. Ja? Wenn ich diese Transparenz nicht habe, weiß ich das nicht. Nächstes Thema ist Prozessabhängigkeit. Ich kann aufgrund von Geschäftsprozessen und der Abhängigkeit zu einem Softwareprodukt, kann ich nicht einfach wechseln. Ja, das hatten wir bei SAP schon die ganze Zeit. Wenn ein Unternehmen SAP intensiv in seine Lieferkettenprozesse und Produktionsprozesse integriert hat, dann mache ich nicht einmal mit dem Fingerschnips und wechsle die aus. Heute habe ich ganz viele solche Unternehmen. Eine ServiceNow, eine Microsoft, SAP immer noch. Ja. Da habe ich drei so eine Konzerne. Wenn die sich tief eingegraben haben in einen Konzern, dann wird es ganz, ganz schwer, die wieder loszuwerden. Und da habe ich halt die Abhängigkeit in vielen Ebenen. Und wenn ich das dann nicht steuere, dann weiß ich das nicht. Und dann wundert man sich immer bei den Vertragsverlängerungen, dass man jedes Jahr mehr zahlt.
Was ja auch ein Stück weit zu dem Begriff digitale Kolonie Europa geführt hat, weil natürlich sehr viel Geld aus Europa über diesen Prozess dann vor allem in die USA fließt und dann noch quasi Daten als Rohstoff hinterhergeworfen werden. Das beschreibt ganz gut, woher dieser Begriff kommt, ja.
Genau.
Wenn, du hast ja vorhin schon jetzt einen ganz großen Weg beschrieben, wie Organisationen damit umgehen können. Wenn man jetzt mal das Ganze realistisch betrachtet, also in den letzten Gesprächen, die ich mit Unternehmen geführt hatte, kam immer das Thema aus, boah, wir kriegen es gerade mal so hin, hier neue Lizenzen, die reinkommen, irgendwie sauber zu verwalten. Wir sind schon noch ein Stück weit davon entfernt, zum Software Asset Management von der strategischen Betrachtung des Themas. Also fehlen ja oftmals schon Ressourcen dort. Wie können Unternehmen mit diesen nicht vorhandenen Ressourcen dann dieses Thema trotzdem angehen?
Also zum einen können wir unterstützen logischerweise, zum anderen einfach auf mehr Schultern verteilen intern. Weil das Thema ist auch breiter. Das ist ja nicht mehr so, dass das nur der Lizenzmanager ist und der Einkäufer, die das ganze Thema auf dem Tisch haben, sondern es ist ein Gesamt-IT-Thema und es betrifft auch Legal, Betriebsrat und so weiter. Und einfach auf mehr Schultern verteilen und dann ein Konzept überlegen, wie man die Veränderung mittelfristig herbeiführen kann. Weil ich werde das Thema digitale Souveränität nicht von heute auf morgen lösen. Das wird nicht funktionieren. Ich kann auch da nicht mit dem Finger schnipsen und sagen, jetzt habe ich Transparenz, jetzt habe ich die vernünftigen Prozesse und so weiter, sondern ich muss es zukunftsgerichtet aufbauen in den Schritten, in denen ich es auch verarbeiten kann und in denen ich es auch ins Unternehmen bringen kann, weil das eine deutliche Veränderung ist. Und es sind halt mehrere Workstreams, die man aufbauen muss auf verschiedenen Ebenen in den verschiedenen Bereichen. Und das ist schon relativ komplex, aber wenn man da mit einer gewissen Struktur rangeht, dann ist das auf jeden Fall machbar.
Ja, und vielleicht ist, also was ich ganz spannend fand, es war jetzt vergangene Woche oder vor 2 Wochen, war eine Veranstaltung gewesen im Umfeld von Hyperscalern. Und da gab es einen Vortrag von einem deutschen Rüstungsunternehmen, die auf so einen Hyperscaler setzen und sagen, ah, das ist ja alles kein Problem, weil unsere Daten sind verschlüsselt und der Hyperscaler-Anbieter beschreibt, dass das Rechenzentrum in Europa ist. Was jetzt ja neu dazugekommen ist, was wir in der Vergangenheit ja schon 2-3 Mal erlebt haben, ist jetzt diese geopolitischen Einflüsse, die wir haben. Es gibt ja 2 Unternehmen, die massive Probleme bekommen haben. Das eine ist sogar vom Markt gegangen, weil es Insolvenz gegangen ist, weil auf einmal eine politische Entscheidung gab, hier, wir sanktionieren diese Unternehmen und schalten die jetzt mal von amerikanischen Cloud-Anbietern ab. Auf einmal stehst du ja komplett ohne das da. Das heißt, auch hier nochmal zu dieser Transparenz, was nutze ich denn im Unternehmen, auch eine ehrliche Betrachtung der Risiken reinzunehmen, weil nur auf Basis dieser ehrlichen Betrachtung kann ich dann natürlich Schritt für Schritt in Richtung Lösung gehen.
Genau. Und die Gefahr ist real mit diesem Abschalten. Wir haben es erlebt, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Da gab es ja relativ schnell Sanktionen Richtung Russland. Und damals habe ich auch noch einen Kunden in Russland gehabt tatsächlich, was sich relativ schnell beendet hat. Aber der hat mir dann erzählt, dass die Keys für ihr SAM-Tool einfach deaktiviert wurden. Von heute auf morgen. Da gab es einmal eine Ankündigung, wir dürfen nicht mehr, war ein amerikanisches SAM-Tool-Anbieter, amerikanischer SAM-Tool-Anbieter. Die haben einfach die Keys deaktiviert, damit war das Tool nicht mehr nutzbar. Kein Zugriff mehr auf die Daten. Ja. Und das ist schon, also das muss man halt bedenken. Diese Möglichkeiten bestehen. Gerade heutzutage, wo ich Cloud habe, wo ich quasi digitale Grenzen ziehen kann, da kann es aber abgeschaltet werden, das System. Da können die Daten noch so verschlüsselt irgendwo liegen, wenn ich kein System mehr habe, mit dem ich darauf zugreifen kann, weil das System deaktiviert wurde, dann wird es schwierig.
Also das Beispiel zeigt, man muss sich um das Thema kümmern, man muss jetzt keine Riesenfurcht haben, weil es natürlich diese Sanktionsprozesse schon eine Ausnahmesituation sind, aber es besteht Risiko über die reine ökonomische und auch technologische Abhängigkeit hinaus. Durch diese ganzen geopolitischen Themen und aus dieser Wahrnehmung heraus sich mit diesem Thema Schritt für Schritt auseinanderzusetzen, zu bewerten, wo bestehenden Risiken, wie kann ich Risiken reduzieren, in diesen Prozess einzusteigen, ist schon extrem wichtig. Aber du hast absolut recht, das ist ein sehr, sehr langer Prozess, weil auch eine Exit-Strategie, der Wechsel von einer Infrastrukturanwendung hin zu einer anderen, das macht man nicht innerhalb von einer Woche. Das muss eine sehr, sehr bewusste Entscheidung sein, weil da auch sehr viel Ressourcen, sehr viel Geld reinfließen.
Genau, aber du sparst am Ende halt auch Geld, weil du das Softwareportfolio unter Kontrolle bekommst und konsolidierst und auch eine andere Transparenz von Prozessen hast. Und du kannst dann auch Geschäftsprozesse optimieren, weil du plötzlich die Transparenz hast über diese Geschäftsprozesse. Deswegen am Ende, wenn ich Transparenz und Kontrolle habe, dann kann ich besser werden, dann kann ich optimieren, weil ich weiß, was ich habe. Das heißt, das betrifft dann nicht nur die digitale Welt, sondern ich kann auch andere Geschäftsprozesse optimieren.
Dirk, zum Ende jeder Folge der Lizenzlage frage ich ja meine Gäste nach einem Tipp, der jetzt in der Folge noch nicht beschrieben wurde. Also was würdest du gerne unseren Hörerinnen, unseren Hörern zu diesem Thema mitgeben?
Ich würde den Hörern mitgeben wollen, dass man aufmerksam den Markt verfolgt, was Produkte angeht, die auf den Markt kommen, die als Alternativen ja zum Vorschein kommen und Unternehmen helfen können, das Thema digitale Souveränität zu meistern. Das wäre so mein Tipp für heute.
Ja, und ergänzend kann man sagen, durch diese schon bestehende Dringlichkeit des des Themas besteht ja schon ein gewisser Handlungsbedarf durch diese nicht kurzfristige Lösbarkeit. Man muss ja sehr schnell jetzt mal in diesen Prozess einsteigen, um irgendwann mal kleine Schritte in Richtung Reduzierung dieser Abhängigkeiten zu tun. Da einfach auch vielleicht der Hinweis, es lohnt sich auch hier mit externen Ressourcen das Thema anzupacken, weil es ist in der Summe wahrscheinlich immer noch günstiger, wenn ich es mit externen Ressourcen schaffe, diese Abhängigkeit zu reduzieren, als dauerhaft diese sehr hohen Abhängigkeiten zu haben, die ja dann auch einen Preis haben.
Definitiv.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, wir entlassen jetzt unsere Hörerinnen, unsere Hörer nicht mit einem zu mulmigen Gefühl ins Wochenende. Wir haben ja immer Freitag unsere Ausstrahlungen. Es soll eher verstanden werden als Motivation, sich intensiv, strukturiert, aber auch kontinuierlich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Mir bleibt nur noch, mich von euch allen zu verabschieden. Es würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder bei der Lizenzlage dabei seid. Und ich sage viele Grüße aus Marburg und tschüss.
Und zum Schluss noch das Wichtigste aus dieser Folge. Digitale Souveränität beginnt mit Transparenz. Unternehmen müssen wissen, welche Software sie einsetzen, wo ihre Daten verarbeitet werden und von welchen Herstellern sie abhängig sind. Software Asset Management liefert dafür wichtige Informationen. Governance und klare Freigabeprozesse helfen dabei, Risiken früh zu erkennen und unkontrollierte Softwarenutzung zu vermeiden. Wer Abhängigkeiten bewusst steuert, gewinnt langfristig mehr Kontrolle, bessere Verhandlungspositionen und mehr Handlungsspielraum für die Zukunft.
Lizenzlage. Der Podcast rund um die Themen Lizenzen verstehen, beschaffen und managen. Weil auch Softwarelizenzen ihre Bühne brauchen.